Mogli neko drugo pitanje postaviti?
Naravno.
A hvala vam lijepa. Dakle, da se vratimo na ovo pitanje.
Ja
ne, pa mogu biti ironičan onoliko koliko sam i bezobrazni prema. Možete.
Noje svom Bala Bala Balkan. Balava un polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Hallo Daniel.
Hallo.
Ich glaube, als Slawen ist es uns erlaubt, einen russischen Akzent zu imitieren. Das ist schon okay. Ja, unsere Folge hat einen etwas bitteren Anlass diesmal. In Europa ist wieder Krieg.
Ja, ich würde nicht sagen Krieg.
Würdest du es Spezialoperation nennen?
Vermutlich. Oh Mann, ich komme mir vor wie in einem 80er-Jahre-Revival, nur mit dem echt beschissenen Part von dem 80er-Jahre-Revival. Aber immerhin kann man wieder Russenwitze machen, das ist ja auch nicht schlecht.
Ja. Spezialoperation und Krieg, Tolstoi. Ich fand den am Anfang gut, aber ich habe ihn schon 100 Mal gehört. Also deswegen.
Ja, das ist einer von diesen blöden Memes, die du jetzt wirklich 20 Mal am Tag, also der naheliegendste Witz, den du machen kannst. Und den haben, glaube ich, 500 Millionen Leute auf Twitter gemacht und fanden sich dabei total geil. So ungefähr so geil wie ich, wenn ich einen russischen Akzent zu imitieren versuche. Ho, ho, ho. Ja, okay, gut. Okay, wir wollen nicht zu witzig werden, hast du ja gemeint, ne?
Ja, mal gucken. Aber Was ich vielerorts gelesen und gesehen habe in auch deutschsprachigen Medien ist, das ist der erste Krieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja, kommt drauf an, wie weit man Europa zieht, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Ja, aber wenn du die Ukraine dazu zählst, dann ist der Balkan auch dabei, also bitte.
Ja, Europa ist halt ein flexibler Begriff. Du kannst ihn halt benutzen, wie du ihn gerade brauchst, ne? Ich meine, hättest du in den 90ern irgendjemandem in Westeuropa gesagt, dass die Ukraine zu Europa zählt, hätten sie gesagt, Aber das Entscheidende ist ja, es war alles so schön friedlich, bis Putin kam. Und in der Zwischenzeit, in 70 Jahren, ist nichts passiert in Europa. Wissen wir
ja. Ja, auch auf dem Balkan nicht. Ey, mal im Ernst, ja, also ich verstehe schon, dass es vielleicht nicht die richtige Zeit ist, um sich mit seinen Kriegsraumata aus dem ehemaligen Jugoslawien in den Vordergrund zu drängen, aber come on, Leute, zeigt mal ein bisschen Respekt, Mann. Also ihr könnt auch nicht vergessen, dass fast über die gesamten 90er Jahre hinweg ein grausamer Krieg in Südosteuropa stattgefunden hat, über 2 Millionen Vertriebene, 150.000 Tote und dann sagen irgendwelche Leute, 70 Jahre Frieden in Europa und jetzt ist wieder Krieg.
Also, ja, aber da reden wir doch, da reden wir doch am Kern der Sache vorbei. Es ist ja nicht, dass irgendjemand vergessen hätte, dass es die Kriege im ehemaligen Jugoslawien gegeben hätte. Es ist einfach, dass niemand das ehemalige Jugoslawien innerlich zu Europa zählt. Das ist ja das, was ich mit meine. Europa ist so ein schön flexibler Begriff. Wir lassen es dahin, wo es uns gerade passt. Wenn da irgendwie ein Krieg auf dem Balkan ist, den wir gerne ignorieren wollen, dann ist es einfach nicht Europa.
Aber warum machen Leute das? Weil das besser klingt? So 70 Jahre Frieden, jetzt ist wieder Krieg.
Weil es einfach die innerliche Einstellung von ganz vielen Leuten ist, dass wir irgendwie nicht zu Europa gehören. Und wahrscheinlich würde die Ukraine auch nicht zu Europa gehören, wenn das nicht Ganze mit einem, wenn der Angreifer nicht, sagen wir mal, ein Feindbild ist, das man gerne reaktiviert, nicht ohne Grund. Aber sagen wir mal so, wenn die Ukraine nicht von Russland angegriffen würde, bin ich mir nicht sicher, ob die Ukraine zu Europa zählen würde. In dieser Logik.
Ja.
Wenn es ein reiner Bürgerkrieg ein ukrainischer wäre. Aber meine Güte, wir sind gerade am Anfang und ich bin schon komplett zynisch. Christoph, wie geht es dir denn so?
Was soll ich dir sagen? Wusstest du das? Weißt du, wo unser Logo entstanden ist? Also wir haben ja dieses prollige Logo mit unseren beiden Köpfen und weißt du, wo mein Kopf da war?
Ich hoffe auf deinen Schultern, aber man weiß es heutzutage ja nicht.
Es war in Kiew vor der Mutterheimatstatue. Ich habe 2013 oder 14, ich glaube, es war kurz vor Maidan, also 2013, 14. Genau, und seitdem war ich auch relativ häufig in Kiew, seit 2013 bis zur Pandemie eigentlich jedes Jahr. Was soll ich sagen? Ich kenne da Leute und bin in Kontakt mit Leuten und manche versuchen abzuhauen, manche sind abgehauen, manche dürfen nicht abhauen wegen der Generalmobilmachung, manche sitzen in Bunkern. Ja, und ich sitze hier im Warmen. Heizung läuft, wahrscheinlich mit russischem Gas und kann nicht viel machen und das ist ein bisschen scheiße. Und ja, so geht's mir, aber was soll ich sagen?
Ja, Was wir allerdings machen können, ist, uns über Russland zu unterhalten. Das ist jetzt ein bisschen komisch, denn natürlich sind wir immer noch der Neues vom Balla-Balla-Balkan-Podcast. Und auch wenn es in Russland wirklich gerade ganz schön Balla-Balla zugeht, ehrlich gesagt nicht erst seit heute, nicht erst seit diesem Jahr, ist es doch eigentlich nicht unser Thema und die Ukraine auch nicht. Deshalb werden wir einen schönen kleinen Schwenk machen. Wir hatten schon länger vor, uns mal über den russischen Einfluss auf den Balkan zu unterhalten. Tja, und dann, wie es so ist, kommt uns die Geschichte dazwischen und sagt, hallo, macht mal ein bisschen schneller, als ihr wolltet.
Genau, und wir werden uns jetzt auch nicht zu den Leuten gesellen, die über Nacht zum Militärexperten auf Twitter geworden sind. Da haben wir einfach nicht viel beizutragen, aber was wir halt schon machen können, ist darüber zu reden, wie Putins Angriffskrieg auf den Balkan wahrgenommen wird, wie die Reaktionen sind, welche Parallelen und Unterschiede es vielleicht zu den Jugoslawienkriegen gibt und auch welche politischen und wirtschaftlichen Einfluss Russland eigentlich auf den Balkan hat. Und das werden wir heute machen.
Dann machen wir mal. Dann sage ich mal, dabei, dabei. Aber als allererstes geht's mal rüber zum Newsflash.
Slowenien. In Slowenien haben am Montag, dem 7. März 2022, die Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTVS gegen politischen Druck protestiert und volle redaktionelle Unabhängigkeit gefordert. Über zunehmenden Druck wird insbesondere aus den Informationsprogrammen des nationalen TV-Senders berichtet. Öffentliche Medien in Slowenien, neben dem RTVS auch die Nachrichtenagentur STA, stehen seit längerem unter dem Einfluss der aktuellen Regierung. Der rechtspopulistische Regierungschef Janez Janša, dem wir ja auch schon eine Folge gewidmet haben, möchte Kontrolle über die Medien erlangen, nach dem Drehbuch seines großen Vorbilds Viktor Orban. Der RTVS-Generaldirektor, der seit fast einem Jahr im Amt ist, gilt als regierungsnah. Auch im Programmrat hält die regierende Koalition mittlerweile eine Mehrheit.
Kroatien. Nachdem er im Zuge von Korruptionsermittlungen Mitte Februar festgenommen worden war, ist Bauminister Darko Horvat von Premierminister Andrej Plenković von seinen Pflichten entbunden worden. Die Antikorruptionsbehörde USKOK erklärte, dass Horvat verdächtigt werde, Subventionen durch ein Konjunkturprogramm für Kleinunternehmen illegal verteilt zu haben. Dies geschah angeblich bereits 2018, als Horvat noch Wirtschaftsminister war. Es werde zudem gegen weitere 5 Personen ermittelt, hieß es, darunter auch gegen den stellvertretenden Premierminister Boris Milošević. Trotz seines Rücktritts bestreitet Horvat die Vorwürfe. Premierminister Plenković akzeptierte zwar den Rücktritt seines Ministers, warf den Ermittlern jedoch im selben Atemzug vor, die Festnahme Horvats so getimt zu haben, dass positive Meldungen über die Arbeit seiner Regierung in den Hintergrund gedrückt würden. Forderungen nach einem Rücktritt seiner Regierung und Neuwahlen erteilte Plenković eine klare Absage.
Serbien. In Belgrad hat der Prozess gegen die Unterweltgröße Veljko Belivuk und 31 seiner Mitangeklagten begonnen. In der Voranhörung, die sich bis in den Dienstagabend hineinzog, soll Belivuk angeboten haben, als Zeuge gegen höhere Regierungsstellen aussagen zu wollen, berichtete die Tageszeitung Danas am Mittwoch. Demnach will der wegen 5-fachen Mordes, Entführung, Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes Angeklagte immer wieder die Schmutzarbeit für Präsident Aleksandar Vučić erledigt haben. Unter anderem soll seine Gruppe im Jahr 2016 ein Gebäude mitten in Belgrad nachts abgerissen und die Bewohner rausgeschmissen haben, um Platz für ein großes Immobilienprojekt zu machen. Und es wurde auch angedeutet, dass die Gruppe etwas mit dem Mord am kosovo-serbischen Politiker Oliver Ivanovic zu tun haben könnte. Ob das alles so stimmt, ist unklar. Aber dass es Verbindungen zwischen Belivuk und der Regierungspartei gibt, ist hinreichend belegt. Vor allem durch die Arbeit des serbischen Recherchenetzwerks Krieg, das wir hier auch verlinken werden.
Bosnien-Herzegowina. Beim Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock scheint der Vertreter der bosnischen Serben im Staatspräsidium, Milorad Dodik, in Sachen EU-Annäherung eine Kehrtwende angedeutet zu haben. Dodik erklärte nach einem Treffen mit Baerbock, er habe sie nach den Bedingungen für einen bosnischen EU-Beitritt gefragt. Konkret, ob es nun Erleichterungen geben könnte. Baerbock ihrerseits erklärte nach einem Treffen mit der bosnischen Außenministerin Misera Turković in Sarajevo, dieses Land gehört zu Europa. Deswegen müsse gemeinsam intensiv und schneller an einer Beitrittsperspektive gearbeitet werden. Zugleich warnte Baerbock angesichts von nationalistischen Tendenzen vor einer Destabilisierung der Region. Deswegen müssen und werden wir denen Einhalt gebieten, die den Frieden hier in Bosnien und Herzegowina aus selbstsüchtigen Motiven aufs Spiel setzen, sagte Baerbock. Gemeinsam mit seinen Partnern werde Deutschland keine Erosion der Sicherheitslage zulassen. Unterstützung gäbe es künftig nur für jene, die sich für die Stärkung des Landes einsetzen und nicht für jene, die es schwächen und destabilisieren wollen. Eine ziemlich deutliche Ansage an Dodik, der im letzten Jahr den Rückzug der serbisch-dominierten Teilentität Republika Srpska aus den gemeinsamen Institutionen des Gesamtstaates eingeleitet und dabei immer wieder mit russischer Unterstützung kokettiert hatte. Mehr dazu gleich im Hauptteil. Christo, jetzt wo wir schon mal wieder irgendwie Krieg in Europa haben, gibt es ja Experten für alles und alles Mögliche. Die Leute gucken ein bisschen wenig auf den Balkan, aber nicht alle sind so drauf. Es gibt Leute, die schauen sich an, was dieser komische Konflikt für den Balkan bedeuten könnte. Und unter anderem ist am 1. März ein Statement veröffentlicht worden, und zwar von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und da möchte ich dir mal was vorlesen. Das sind nämlich die Worte von Christoph Schwarz-Schilling. Der wird dir ja hoffentlich noch was sagen, der Name.
Ja, der war Oberboss in Bosnien.
Genau, hoher Repräsentant war der. Und ich zitiere einfach mal daraus. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine könnte es Russland ermöglichen, eine beispiellose politische, militärische und wirtschaftliche Vorherrschaft und Kontrolle über den Westbalkan zu installieren, glaubt Herr Schwarz-Schilling. Ui, das ist ganz schön heftig.
Ach, der hat Angst, dass Russland jetzt sowieso pari unter den Völkern ist, und wenn sie schon Ärger machen, machen sie auch auf dem Balkan wieder mehr Ärger.
Ja, jetzt geht ja noch weiter. Er sagt, sie könnten da ihre Vorherrschaft installieren.
Ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber die Angst gibt es in der Region. Beziehungsweise nicht nur die Angst. Ich glaube, in Serbien gibt es viele Leute, die das ganz geil finden würden. Aber ich glaube, in Serbien gibt es auch Leute, die Putin noch beklatschen würden, wenn er Bomben auf Belgrad wirft, ehrlich gesagt, so wie die Stimmung gerade ist. Aber ja, also ist Russland ist ein Player auf dem Balkan, und wenn die gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen, macht man sich auch auf dem Balkan Sorgen, was sie da eigentlich in nächster Zeit planen. Insbesondere in Regionen, wo die Stabilität so eher nicht vorhanden ist, wie zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, wie wir ja in einer unserer letzten Folgen zu Genüge ausgeführt haben.
Ja, wo wir bei Bosnien-Herzegowina sind, ich möchte da nicht nur Herrn Schwarz-Schilling zitieren, es gibt ja da auch noch ganz andere Sachen, die da passiert sind. In Bosnien-Herzegowina ist es ja jetzt nämlich so, dass tatsächlich mehr Truppen nach Bosnien geschickt werden. Und zwar für die EU-Friedensmission, also die EUFOR, wird verstärkt. Sie bekommen 500 zusätzliche Soldaten. Und ein gewisser NATO-Sekretär, Herr Jens Stoltenberg, sagte dazu auch, dass man mehr Unterstützung benötigt in Ländern wie Georgien, Moldawien und Bosnien-Herzegowina. Das ist eine ganz schön merkwürdige Reihe, wenn ich das mal sagen darf. Ich meine, Georgien liegt im Kaukasus, okay, Moldawien direkt neben der Ukraine und dann Bosnien-Herzegowina. Ich weiß nicht, wollen wir gleich mit Bosnien-Herzegowina einsteigen und sagen, was da eigentlich in Sachen Russland abgeht?
Ja, nachdem ich ja schon mal als billige NATO-Hure beschimpft wurde, sollten wir das auf jeden Fall machen.
Immer noch eine der schönsten Beschimpfungen.
Ich habe mich nie positiv zu NATO geäußert, glaube ich. Aber man muss auch sagen, dass es vielleicht in Bosnien-Herzegowina nicht so übel ist, dass ein paar ausländische Truppen stationiert sind, die vielleicht Leute davon abhalten, dumme Dinge zu tun.
Genau. Kannst du erklären, warum man 500 zusätzliche Soldaten hinschickt? Was befürchtet man denn da, was in Bosnien passieren könnte?
Naja, also wie gesagt, dazu muss man unsere Bosnien-Herzegowina-Folge hören, da haben wir das sehr ausgiebig erklärt, aber man fürchtet, dass die Republika Srpska, die Teilentität, die bosnisch-serbisch dominiert ist, dass die auf die Idee kommen könnte, sich als unabhängig zu erklären. Und man hat die Befürchtung, dass das nicht ganz friedlich ablaufen könnte. Und sie haben sich ja schon aus verschiedenen gesamtstaatlichen Institutionen verabschiedet, haben wir auch in der Folge lange und breit erklärt. Und jetzt ist halt die Befürchtung, dass der nächste Schritt sein könnte, dass die sich unabhängig erklären. Und vielleicht ist Russland, wie es gerade so drauf ist, erkennt die vielleicht sogar an oder unterstützt sie vielleicht sogar militärisch, Gott weiß, was die tun. Und davor hat man ein bisschen Angst, und deswegen hat man mehr ausländische Truppen dahin geschickt.
Dass sie mal wieder Eulen nach Athen treiben. Natürlich wissen jetzt alle Jugos, die hier zuhören, natürlich müsste man denen nicht erklären, welches innige Verhältnis unser lieber Freund Milorad Dodik, Ex-Premier der Republika Srpska und jetzt immer noch Mitglied des dreiköpfigen Präsidiums, des dreiköpfigen bosnischen Staatspräsidiums, zu Herrn Putin pflegt. Aber vielleicht nehmen wir uns die Zeit, das für diejenigen, die zum ersten Mal einschalten, noch mal ein bisschen ausführlicher zu erklären, warum die beiden sich so gut verstehen.
Ja, Milorad Dodik hat ja am Mittwoch eine Sitzung des Staatspräsidiums wegen der Ukraine frühzeitig verlassen, weil es da Streitigkeiten gibt. Der kroatische und der bosniakische Vertreter im Staatspräsidium sind nämlich auf vernünftiger Linie und verurteilen die Aggression Russlands auf die Ukraine oder Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Und Dodik möchte bitte Neutralität wahren. Also ist immerhin nicht so drauf, dass er es abfeiert, aber er möchte Neutralität und er möchte, dass Bosnien-Herzegowina eine neutrale Haltung einnimmt. Hat Bosnien-Herzegowina zumindest in der UNO Gott sei Dank nicht getan. Die haben das verurteilt, genauso wie Serbien überraschenderweise übrigens. Und ja, Dodik trifft sich oft mit Putin und Putin nutzt Dodik, um ein bisschen Destabilisierung in Europa zu betreiben, auf dem westlichen Balkan. Und ja, die beiden verstehen sich ganz gut darin, die EU zu nerven und Bosnien-Herzegowina als Staat instabil zu halten. Da sind die halt Partner. Und Dodiks Interesse ist, sich und seine korrupte Elite an der Macht zu halten mit seinem Nationalismus. Und Putins Interesse ist, ja, die EU ein bisschen abzufacken und für Destabilisierung zu sorgen. Ja. Kann man so zusammenfassen, oder?
Das ist die ganz kurze und knappe Zusammenfassung. Vielleicht möchten wir nochmal erklären, was Dodik noch gemacht hat. Er hat ja nicht nur irgendwie diese Sitzung des dreiköpfigen Staatspräsidiums verlassen, weil es ihm nicht gefällt, dass man da zumindest eine klare Position formulieren wollte, nämlich zu sagen, irgendwie in Nachbarländer einfallen, weil man sich Teile davon unter den Nagel reißen will. Das hatten wir ja auch schon. Ne? Das wollen wir lieber nicht unterstützen. Das fand er dann nicht so gut und er hat dann noch etwas gemacht. Er hat dann nämlich, und jetzt wird's echt absurd, er hat dann nämlich einen Brief an die UN geschrieben, in dem er nochmal betonen wollte, dass es da keine einheitliche Position gibt. Und jetzt rate mal, wie er diesen Brief zustellen lassen wollte. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Er hat sich gedacht, das ist eine gute Idee, das über den russischen Botschafter in Bosnien-Herzegowina zustellen zu lassen. Wohlgemerkt, nachdem die Invasion schon ein paar Tage am Laufen war. Konsequenter Mann, muss man ihm lassen.
Ja, ja, also ich würde Dodik keine Inkonsequenz vorwerfen, aber es ist auch so ziemlich das Einzige, was ich ihm nicht vorwerfen würde.
Jetzt sagtest du vorhin aber irgendwie, man fürchtet möglicherweise ein militärisches Eingreifen Russlands zugunsten der Republika Srpska, falls sie sich unabhängig machen würde.
Das ist eine Angst, ob das wirklich wahrscheinlich ist. Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Aber wer hätte bis vor ein paar Wochen gedacht, dass Russland irgendwie Kiew und Kharkiv wegbombt und da mit 150 bis 200.000 Truppen einmarschiert. Also, dass man sich solche Gedanken macht, ist, glaube ich, folgerichtig.
Ja, sagen wir mal fairerweise, du und ich haben das nicht geglaubt, dass das passieren würde. Aber es gab Leute, die davor ziemlich deutlich gewarnt haben. Und wir haben ihnen halt leider nicht geglaubt, weil wir immer noch gedacht haben, so verrückt ist der Kerl in Moskau nicht. Trotzdem ist Bosnien ja ein bisschen weiter weg. Also ich meine, weißt du, ist ja nicht so, als ob da Russland jetzt Truppen über die Grenze schicken könnte oder durch ein Nachbarland durch.
Und ja, du meinst ja vor allem Moldawien und Georgien, da sind ja russische Truppen stationiert. Das ist ja so, dass weder Georgien noch Moldawien Kontrolle über ihr gesamtes Staatsgebiet haben, wegen Südossetien, wegen Abchasien, wegen Transnistrien. Also da findet diese Destabilisierung ja konkret statt. Und die Sorge, die besteht, ist, dass die Republika Srpska, dass es da so ähnlich laufen könnte. Allerdings, wie gesagt, das halte ich für unwahrscheinlich. Allein schon, also da gibt's halt keinen Russen.
Es gibt auch keine Möglichkeit für Russland, da in irgendeiner Form schnell Truppen hinzuverlegen. Also insofern, und sie sind auch nicht vor Ort im Moment. Also, dass da irgendwie russische militärische Präsenz ganz kurzfristig entstehen könnte, ist dann hochgradig unwahrscheinlich, um es freundlich zu formulieren. Es ist einfach vollkommen unmöglich. Aber was Russland da machen könnte, ist natürlich Ärger machen. Zum Beispiel, du hast gesagt, mit der Option, die Republika Srpska anzuerkennen.
Genau, das wäre, also ich meine, Russland ist jetzt Paria unter den Staaten. Ich weiß gar nicht, was das konkret bedeuten würde, aber das würde natürlich für eine Destabilisierung sorgen. Und ich meine, man hat ja nicht einfach nur Angst davor, weil man denkt, oh mein Gott, das könnte passieren, sondern Dodik hat ja in dieser Sitzung, zumindest laut Aussagen von Komtschitsch, gesagt, dass die Ukraine, dass jetzt innerhalb der Ukraine zwei neue Staaten geschaffen worden sind. Und er meinte offensichtlich die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Und wenn er sowas sagt, dann meint er natürlich eigentlich die Republika Srpska. Das ist das, was er meint. Und er droht damit relativ offen. Das ist halt das, was er tut.
Genau. Welchen Nutzen davon Russland hat, ich meine, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich finde diese Stellungnahme von der Gesellschaft für bedrohte Völker etwas alarmistisch sozusagen. Wo sie weniger alarmistisch klingt, heißt es dann, wir befürchten, dass Russland eine neue Front in Europa eröffnen will, um vom Angriff auf die Ukraine abzulenken. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was schon eher realistisch ist. Jetzt nicht unbedingt Front im Sinne von militärischer Konfrontation, wobei das ist auch nicht mehr auszuschließen, denn wir hatten es ja in unserer Bosnien-Folge. Dodik arbeitet an der Aufstellung eines eigenen Militärs und hat es teilweise auch schon, zumindest auch wenn das auf nominell nur Polizeitruppen sind. Was Bosnien haben könnte, ist halt die Rolle als eine Art Störenfried. Und wenn man sich so ein bisschen die Analysen zur russischen Außenpolitik und Einflussnahme, insbesondere auf dem Westbalkan, so durchliest, dann ist da von einer Toolbox die Rede, die bei verschiedenen Analysten, die ich gelesen habe, immer auf sozusagen drei Elemente zurückzuführen ist. Zwang, darauf kommen wir noch. Vereinnahmung, da könnte man hier schon drüber sprechen, denn dass Dodik sich ja ziemlich vereinnahmen lassen, ist auch klar. Und das dritte ist sozusagen, ja, Disruption. Also quasi die Rolle eines Störenfrieds zu spielen, einfach für Unruhe zu sorgen, dafür sozusagen, dass die lokale Politik beschäftigt ist in irgendeiner Form. Und möglicherweise dann eben auch natürlich die anderen Mächte in der Region, eben die EU und die USA, damit beschäftigt sind, da diesen Krisenherd zu löschen und weniger Aufmerksamkeit auf die Ukraine legen können. Im Moment habe ich das Gefühl, diese Taktik würde nicht aufgehen, selbst wenn man sie durchzieht. Aber das ist die Rolle, die, glaube ich, Dodik hier spielen kann, sozusagen aus in der russischen Strategie, wenn es denn eine gibt für Bosnien-Herzegowina. Und ja, das wäre das, was da passieren könnte. Und ich glaube, das ist der Grund für die großen Befürchtungen, die wir gerade in Bosnien-Herzegowina sehen.
Ja, aber es gibt ja ein Land, in dem, ja, es etwas anders läuft als in Bosnien-Herzegowina, in dem mehrheitlich Serben leben. Serbien.
Ah, ich dachte schon, du sagst Montenegro.
Kosovo, nein. Serbien. Serbien, alter Serbien. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich aus Bosnien komme und noch nie serbischer Staatsbürger war, okay?
Ist es wieder nicht so schön, Serbe zu sein gerade im Moment?
Ich war nie Serbe, ich kann das nicht sagen, da muss jemand anderen fragen. Aber
ich werde dich daran erinnern. Das hier, gleich mal Snippet rausschneiden für zukünftige Sendungen. Ich war nie Serbe, okay.
Also, weißt du, bei dieser Djokovic-Folge, da war diese serbische Parallelrealität ja noch ziemlich lustig. Aber bei dem Thema hier ist es nicht mehr lustig. Eigentlich überhaupt nicht lustig. Und ich lese dir mal vor, was regierungsnahe serbische Boulevardmedien so getitelt haben.
Oh, jetzt wird's spannend.
Informer. Also ich habe das übersetzt, ne? Informer. Die Amerikaner stürzen die Welt ins Chaos. Die Ukraine hat Russland angegriffen. Hallo. Die Welt am Rande einer großen Katastrophe. Die Ukraine hat Russland angegriffen. Srpski Telegraph, die konzentrieren sich so eher auf die lokalen Auswirkungen, sagen, Putin schickt Truppen, um Serbien und die Republika Srpska zu verbinden. Das ist dann halt so Wunschdenken. Und der Kurier titelt, Russland hat alles für den Frieden in der Ukraine getan.
Finde ich sehr gut. Haben Sie schön gemacht.
Und man muss das vielleicht nochmal betonen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber das sind nicht einfach irgendwelche, das ist jetzt nicht P-News, also vom Niveau her schon. Er hat die Kommentarspalte von P-News abgedruckt, hast du mal gesagt, glaube ich. Aber das sind halt alles Medien, die sehr regierungsnah sind und die sprechen sich vorher schon ab mit der Regierungspartei, was sie da reinschreiben und was gerade Phase ist, ne? Also wenn das da steht, dann kann man davon ausgehen, dass das schon auch so die Linie der serbischen Regierungspartei in diese Richtung geht. Das kann man schon sagen.
Das ist jetzt, sag mir nochmal den Stand. Wann waren das? Das waren die Titel von wann?
Das war, glaube ich, 24. oder 25., also direkt nach dem Angriff.
Na siehst du. Okay, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf, wie da die Titel waren und lassen jetzt mal die Boulevardzeitung in Serbien Boulevardzeitung sein. Jetzt reden wir doch bitte mal über einen Mann, der vielleicht mehr leidet als alle anderen Menschen in Europa gerade zusammen. Nämlich reden wir bitte über den Mann, der versucht, Serbien aus allem rauszuhalten. Erklär uns doch mal, wie geht's Aleksandar Vučić dieser Tage?
Aleksandar Vučić ist ein Mann, der leidet. Der serbische Präsident leidet. In Serbien erzählt man sich schon den Witz, dass der Krieg aufhören muss, damit Aleksandar Vučić aufhört zu leiden. Er kann seit Tagen nicht schlafen. Er kann sich nicht entscheiden, wie er das Ganze findet. Er weiß nicht, welche Seite die richtige ist und es ist einfach schwierig für ihn. Und er hat bei vielen Menschen nach Rat gefragt. Er war auch beim Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche und hat sich mit ihm beraten. Aleksandar Vučić ist auf jeden Fall, es geht ihm nicht gut mit der Situation und wir sollten auch an ihn denken.
Also wenn ihr jetzt denkt, der Christo, der ist da jetzt sehr zynisch und macht sich über den armen Herrn Aleksandar Vučić lustig. Also eigentlich gibt Christoph fast wörtlich das wieder, was Aleksandar Vučić in seinen Pressekonferenzen seit Beginn der Invasion der Ukraine selbst erzählt. Wie schlecht es ihm geht, dass er kaum schlafen kann, dass er ständig irgendwie in einem Zwiespalt ist. Ja, meine Güte, warum ist der Mann denn in einem Zwiespalt?
Ich kann das nur vermuten, ja. Aber
darf ich mal fragen, sagt man als serbischer Staatsoberhaupt, kann man dann nicht durchaus ein bisschen so, mal so Verständnis dafür haben, wenn man irgendwie als großer Nachbar in Nachbarländer einfällt, um sich ein kleines Stückchen davon rauszureißen, weil man denkt, dass da Leute wohnen, die einem sehr ähnlich sind?
Ich glaube, dafür hat er Verständnis. Also zumindest, als er noch ein bisschen jünger war, 95, hatte er dafür sehr, sehr großes Verständnis und hat das auch in sehr, sehr widerlichen Reden sehr deutlich gesagt. Aber gut, werfen wir ihm nicht diese alten Geschichten vor. Werfen wir ihm vor, was er jetzt tut. Aleksandar Vučić spielt ja seit ein paar Jahren den Tito für Arme. und versucht so zu tun, als würde er Serbien zwischen West und Ost navigieren und als hätte er gute Beziehungen zu Russland und zu China und als seien die manchmal viel wichtiger als die mit der EU.
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ich möchte mir echt das verbitten. Ich möchte mir schon wieder diese Tito-Analogien bei Herrn Vucic verbitten.
Ich habe gesagt, Tito für Arme.
Ist mir scheißegal, er ist nicht mal ein Tito für Arme. Was denn Quatsch?
Okay, okay. Daniel mag es nicht, wenn der große Parteisekretär Josip Broz Tito.
Marschall!
Ich merke es mir. Marschall Tito kritisiert wird, pardon. Jugo-Boss. Okay, aber Aleksandar Vučić, okay? Er tut seit Jahren, erzählt diese Geschichte, dass er Serbien zwischen Ost und West navigiert. Er sagt, Russland ist unser großer Freund. Er sagt, China investiert jetzt bei uns und alle Welt will nach Serbien. Die Wirtschaft boomt, es geht uns gut und wir stellen uns nicht auf eine Seite. Wir sind das unabhängige Serbien und wir tun das, was für unsere Interessen gut ist. Und ja, wenn jetzt Russland anfängt, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen, dann ist er natürlich in der etwas unangenehmen Situation, dass er das einerseits nicht abfeiern kann, ohne sich in eine Reihe zu stellen mit Nordkorea, Syrien und welche zwei anderen, Eritrea und noch irgendein, und Belarus, genau, die sich, die den Angriff nicht verurteilt haben in der UN. Also zu den Ländern will man dann doch nicht ganz gehören. Aber er kann es auch nicht so ganz verurteilen, weil dann seine Geschichte, die er seit Jahren erzählt, dass ja Russland so ein toller Freund von Serbien sei, ja, die kann er dann auch nicht mehr so richtig erzählen. Also es ist tatsächlich ein bisschen schwer für ihn, der arme Vucic.
Ja, und deshalb hat er sich auch zwar irgendwie, hat sich dann die serbische Regierung dazu durchgerungen, diese Verurteilung zwar zu unterstützen, aber eins tun sie immer noch nicht, nämlich Sanktionen erlassen.
Sanktionen gibt's nicht. Keine Sanktionen. Ist gegen serbische Interessen. Und weißt du, was auch witzig ist? Serbien hat nicht den Flugraum für russische Flugzeuge gesperrt. Und das ist richtig lustig, wenn du dir so Weltkarten anschaust. Es gibt Weltkarten, wo du den gesamten Flugverkehr siehst. Und du siehst einfach, dass über Russland und der Ukraine gerade kein Flugverkehr stattfindet. Und du siehst, dass andere Flugzeuge die absurdesten Umwege fliegen, um irgendwie von A nach B zu kommen. Und du kommst aber bislang, glaube ich, tatsächlich noch von Russland nach Serbien, allerdings über sehr, sehr absurde und lange Umwege. Das geht noch.
Ja, aber was meint denn dieser Vucic? Warum denn? Also ich meine, er laviert, ne? Und das ist aber auch irgendwie, also wenn wir uns klar machen, eigentlich müsste er ja mehr Interesse doch dann, er ist ja EU-Beitrittskandidat und wenn ich mir so Zahlen angucke, wie, Entschuldigung, nicht, er ist EU-Beitrittskandidat, auch wenn er das glaubt, Serbien ist EU-Beitrittskandidat. Hallo?
Warte. Naja. Alexander Vucic kriegt einen EU-Pass, alle anderen nicht. So.
Genau, und verkauft es noch als Opfer. Ich bin für Serbien eingetreten. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, ja, Serbien will in die EU und jetzt sagt er, es ist, diese Sanktionen sind nicht in unserem Interesse. Damit begibt er sich auf einen Konfrontationskurs. Gibt es denn da eigentlich so ernsthafte ökonomische Gründe, die man sagen könnte, die dafür sprechen, dass Serbien kein Interesse an den Sanktionen gegen Russland hat?
Jein. Ich glaube, in Serbien ist die Meinung verbreitet, dass Russland ein sehr wichtiger Handelspartner ist, vielleicht gleich wichtig wie die EU oder die Länder der Region oder so. Das stimmt nicht. Serbien wickelt rund 60% seines Außenhandels mit der EU ab. Und die anderen größten Partner sind Länder der Region, die noch nicht in der EU sind. Also da findet mit Abstand der meiste Außenhandel statt. Russland ist aber auch nicht ganz irrelevant als Außenhandelspartner. Also bei den Hauptabnehmerländern liegt Russland bei 4,7%. Das ist nicht wenig. Bei den Hauptlieferländern nach Serbien liegt Russland sogar bei 6%. Hinter Deutschland, China und Italien auf Rang 4. Also es ist nicht wenig, es ist ein relevanter Handelspartner. Wenn man sich den Handel anguckt, Serbien exportiert vor allem so ja Nahrungsmittel und Sachen, die jetzt nicht mega viel verarbeitet werden, nicht nur, aber hauptsächlich. Und es importiert halt vor allem Gas. Und wenn du es alles zusammennimmst, liegt so bei 5-6% der Außenhandel. Und es ist weniger geworden, vor ein paar Jahren war es noch mehr. Also ja, Russland ist schon ein nicht unwichtiger Handelspartner für Serbien. Aber verglichen mit der EU und den Staaten der Region ist es relativ wenig. Aber es stimmt schon, wenn aus serbischer Perspektive gesagt wird, naja, also Sanktionen würden uns halt wehtun und deswegen wollen wir sie nicht erlassen. Das ist jetzt nicht ganz gelungen, es ist nicht ganz nebensächlich, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Außenhandel zur EU.
Ja, aber ein Wort, da bist du jetzt ein bisschen schnell drüber hinweggegangen. Aus Russland kommt nämlich russisches Gas. Gas. Nicht nur einfach die Menge an Gas, die nach Serbien strömt. Die könnte man sich im Zweifel woanders besorgen. so wie es Deutschland gerade probiert. Ein bisschen spät dran.
Ja, so einfach ist es halt, glaube ich, nicht. Aber ja, ja.
Ja, aber, jetzt lass mich mal ausreden.
Seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, erzählen schlaue Leute, dass man sich von russischem Gas unabhängig machen muss, dass man in Erneuerbare investieren muss.
Jetzt hör auf mit deiner grünen Parteipropaganda. Hör auf damit.
Konservativen und Hardliner immer so abgetan als Öko-Hippie-Scheiße.
Serbien, Kürstok, Serbien.
Ja, okay, Serbien.
Das Wichtige ist noch nicht mal der Umfang. Irgendwie könnte man sich das Gas auf dem Weltmarkt ja besorgen, aber man kriegt es, glaube ich, nicht mehr so günstig. Denn, wie wir wissen, auch letztes Jahr war großer Besuch angesagt in Belgrad. Da war nämlich Putin höchstpersönlich mal wieder zu Gast, was er gar nicht so selten war in den letzten Jahren. Und was hat er seinem alten Kumpel Alex versprochen? Vorzugspreise für russisches Gas. Und diesen Vorzugspreis kann Serbien dann weitergeben an die Wählerschaft von Alexander Vucic, die natürlich sehr gerne günstig heizen möchte weiterhin. Und das mit den Gaspreisen ist insofern ganz wichtig, als was ansteht in diesem Jahr. Ehrlich gesagt, in einem Monat.
Wahlen in Serbien.
Also sagen wir es mal so, wir sind keine Propheten. Wir können es nicht sagen. Aber wenn Vucic und seine Partei die Wahlen wieder mal gewinnen sollten, wovon auszugehen ist, und ein paar Monate ins Land gegangen sind, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass so ganz allmählich auch ein Umdenken in Sachen Sanktionen bei der serbischen Regierung kommen könnte.
Ja, wobei Wahlen in Serbien sind ähnlich spannend wie Wahlen in Russland. Also,
naja, sie könnten ja spannend werden, wenn der Gaspreis jetzt gleich anzieht. Also ich meine, und natürlich darf man auch nicht, also was wir jetzt vielleicht noch nicht so ausgesprochen haben, du hast es ja gesagt, es gibt eine andere Wahrnehmung, als es die Zahlen hergeben. Die Realität, die Wirtschaft ist was anderes. Aber alle Umfragen in Serbien, wenn du da fragst, wer ist der größte Investor, inzwischen ist, glaube ich, China ein bisschen weiter vorne in den Umfragen. Aber irgendwann, zweiter, dritter Stelle kommt dann gleich, sind ganz viele Leute überzeugt, dass Russland unheimlich viel in Serbien investiert. Und das stimmt ja nicht.
Nee, also das ist wirklich eine Desinformationskampagne. Russland investiert verhältnismäßig wenig in Serbien. Eigentlich taucht es bei den wichtigsten Investoren überhaupt nicht auf. Es ist vor allem Gas, das sie exportieren.
Genau.
Zu Vorzugspreisen. Das ist, warum Russland für den serbischen Außenhandel, für den Import zumindest, wichtig ist.
Aber worin sie investieren, das muss man ihnen lassen. Das ist dann Softpower. Wir hatten das, ich weiß nicht, mir kommt es mir ein bisschen vor, bei Jan hatten wir ja zum Thema Erdogan und Türkei und deren Einfluss in Bosnien, sind wir zu einem ganz ähnlichen Resümee gekommen. Eigentlich investieren sie gar nicht so viel, aber das dann relativ geschickt. Und zumindest machen sie eine ganz gute PR, mit Hilfe von Leuten, die auf diese PR auch gerne anspringen und sie in Anspruch nehmen. So dass sie eigentlich da, zumindest was ihren Einfluss angeht, in der öffentlichen Meinung viel besser dastehen, als es die reinen Zahlen dann irgendwie suggerieren würden.
Ja, das ist so. Es gibt ja Organisationen in Serbien, die aktiv sind, auch von Russland finanziert und so. Ist auch ein spannendes Thema, kann man eigentlich eine eigene Folge zu machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass nicht mal die einflussreichen sind, sondern ich glaube einfach, dass die Konservativen in Serbien, die Rechten in Serbien und die serbische Regierung einfach so sehr auf diese Geschichte Russland ist unser großer Bruder abfahren, dass russisches Softpower, dass sie gar nicht viel mehr investieren müssen. Also ja, es gibt da in Anführungszeichen NGOs, die da aktiv sind von russischer Seite, die auch interessante Sachen machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten Desinformationskampagnen machen die Serben schon, weil sie die gut finden und selber einfach dran glauben wollen.
Ja, das kann man schon sagen, denke ich auch. Also ich meine, irgendwie russisch-serbische Freundschaft, Bruderschaft, das ist ja auch schon so ein Topos. Also ich meine, das ist ja so schon klischeehaft, dass ich eigentlich gar nicht drüber reden will. Aber weißt du, wenn du sagst, es gibt da diverse Organisationen oder sind, es gibt da vor allen Dingen eine, über die immer sehr gerne geredet wird. Hast du schon mal vom Srpsko-Ruski Humanitarni Center in Niš gehört?
Ja, und es gibt Gerüchte, dass es sich eventuell um eine Militärbasis oder sowas handelt. Weiß man aber nicht so
richtig. Ja, eine Spionagebasis. Also das ist das serbisch-russische humanitäre Zentrum. Nominell, also humanitär, man hört es schon, eigentlich ist das ein Zentrum, das für Katastrophenfälle ausgelegt ist. Irgendwie schon mal sehr merkwürdig, dass ein Land irgendwie ein humanitäres Hilfezentrum so auf Dauer.
Als sie in Überschwemmungen waren, habe ich die nicht gesehen. Keine Ahnung, was die machen.
Ja, es ist grundsätzlich doch aber auch komisch, dass ein Land ein humanitäres Hilfezentrum in einem anderen Land unterhält, auf Dauer. Ja, also auch wirklich auf Dauer. Also, keine Ahnung, wir reden ja hier jetzt nicht davon, dass Serbien irgendwie vor 3-4 Jahren wie Haiti von einem schweren Erdbeben komplett zerstört wurde, sondern man hält es da angeblich vor für den Fall der Fälle und man möchte damit auch anderen Ländern helfen. Dieses in Niš in Südserbien gelegene, interessanterweise sehr nah an der kosovarischen Grenze gelegene Zentrum, gilt vielen Experten sozusagen als Spionagezentrum. Und ich glaube, zu den Geheimdiensten in Russland pflegt Serbien auch nochmal ein sehr eigenes Verhältnis, oder?
Ja, ich kenne mich da aber nicht besonders gut aus. Also wenn du Infos hast, spuck's einfach gleich raus.
Ja, es gibt da immer wieder merkwürdige Anekdoten. Also es ist ja so, meine liebste Anekdote stammt aus dem letzten Jahr, 2021, ne? Da gab es nämlich eine Konferenz von russischen Lokalpolitikern, die in Serbien stattfand. Ne? Also man kann sich fragen, warum treffen sie sich in Serbien? Vielleicht, weil sie sich in Russland nicht so getraut hätten, das auszusprechen, was sie sich dummerweise in Serbien getraut haben, auszusprechen. Was dann passiert ist, ist, dass dieses Treffen abgehört wurde und die Aufnahme von dem, was diese russischen Lokalpolitiker da gesprochen haben, die wurde dann nach Moskau gebracht. Und was denkst du, das glaubt man nicht, wenn man es nicht sagt, was denkst du, wer hat die überbracht?
Ja, das war Innenminister Alexander Wudin. Und es war wirklich oldschool. Also die haben nicht deren Handys abgehört oder sich irgendwie bei denen in die Computer reingehackt, sondern die hatten Wanzen installiert oder die heimlich aufgenommen bei dieser Konferenz. Und dann ist der serbische Innenminister höchstpersönlich nach Moskau geflogen und hat denen das überreicht scheinbar. Ey, also wirklich so 80er-Jahre Spionage-Thriller für Arme.
Ja, und in billig. Gut, es ist halt Serbien. Ja, aber der hat das wirklich an den Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, an Herrn Patruschew übergeben. Und zwei Wochen später wurde einer der Teilnehmer, der Oppositionspolitiker Andrei Pivovarov, festgenommen. Ja, macht man halt mal so, ne? Also, ich meine, und das, sagen wir es nochmal, ein EU-Beitrittskandidat. Nett. Wir haben jetzt viel darüber geredet, warum die eigentlich so eine Freundschaft mit Russland festhalten. Weißt du was? Hören wir uns mal kurz Alexander Vučić an.
A što se tiče sankcija, znate, ajde mi samo recite, kako mislite da uvedemo...
Was die Sanktionen angeht, sagen Sie mir doch, wie wir über Nacht Sanktionen gegen die Russische Föderation einführen sollen, nur um uns bei irgendwem beliebt zu machen. Gegen die einzigen, die in den 90ern keine Sanktionen gegen uns verhängt haben. Gegen diejenigen, die auch heute Sanktionen gegen die Republika Srpska verweigern. Gegen diejenigen, die sich 2015 im UN-Sicherheitsrat schützend vor uns gestellt haben. Gegen diejenigen, die im Sicherheitsrat vielleicht nicht der einzige, aber doch der wichtigste Garant der Integrität Serbiens sind. Glauben Sie, dass man auf Staatsebene all das einfach vergessen darf?
Aha! Okay, jetzt kommen wir doch nochmal zu, also ich meine, neben den wirtschaftlichen Interessen hat es ja also ganz handfeste politische Interessen, die der werte Herr Vučić hier sagt, ne? Russland, alter Verbündeter und vor allen Dingen auch in Fragen wie dem Kosovo, immer auf Seite Serbiens gewesen. Was haben die eigentlich mit dem Kosovo?
Ja, also im UN-Sicherheitsrat hat Russland ja ein Vetorecht und solange die das haben, wird das Kosovo wahrscheinlich nicht UNO-Mitglied werden. Und das ist für die serbische Regierung sehr wichtig.
Ja, klar. Aber ich meinte auch, über das Kosovo redet man auch in Russland sehr viel. Herr Putin auch.
Ja, das ist interessant, ne? Das wird jetzt rausgenommen, um zu rechtfertigen, dass man Zivilisten im Nachbarland bombardiert.
Ja, erstmal war es ja vor allen Dingen auch die Begründung, warum man irgendwie die in Klammern Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkennen möchte. Da wird ja dann gerne auf die NATO und ihren völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Serbien verwiesen und die ungerechtfertigte Anerkennung des Kosovo. Russland vergibt nicht, könnte man ja sagen. Ist das so? Ist das so einfach, diese Parallele zu ziehen? Ich meine, das ist eine Parallele, die zieht ja nicht nur Herrn Putin, sondern vor allen Dingen linke Putin-Verteidiger haben sie bis vor kurzem sehr laut gezogen und wenn es ihnen jetzt einfällt, ziehen sie ja immer noch manchmal die Parallele.
Es ist Quatsch. Also es sind zwei Fälle, die überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Also im Kosovo hatten wir die Situation 1999 beziehungsweise 1998, dass das ehemalige Jugoslawien zusammengebrochen ist. Dass die meisten Staaten der Republiken sich schon unabhängig erklärt hatten. Und wir hatten eine Situation, in der serbische Freischärler die bosnisch-serbische Armee mit Unterstützung aus Serbien schlimmste Kriegsverbrechen begangen haben. Und wir hatten die Situation, dass im Kosovo 98 eben zum größten Teil Kosovo-Albanerinnen und Albaner gelebt haben. Die nicht mehr zu Rest Jugoslawien gehören wollten.
Ja gut, natürlich ist das nicht in der Ukraine, aber jetzt werden Verteidiger natürlich sagen, in Donetsk und Luhansk, da wollen die Leute ja offensichtlich nicht mehr zur Ukraine gehören.
Ja, bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Also überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die meisten finden es gerade nicht so nett, von Russland bombardiert zu werden. Und es gibt da ja tatsächlich Gemeinsamkeiten. Also was Putin also,
ja... Also Luhansk und Donetsk werden sie ja nicht von Russland bombardiert.
Okay, Daniel, aber es gibt hier Gemeinsamkeiten tatsächlich zwischen Putins absurder Begründung für diesen Krieg, diese eine Stunde Trash-Talk, die er da gehalten hat, zur serbischen Begründung, warum man jetzt Menschen in Nachbarstaaten massenhaft massakriert. Und eine Gemeinsamkeit ist natürlich diese völlig absurde Geschichte, dass man das Opfer sei, das eigentliche Opfer. dass die eigenen Leute in den jeweiligen Republiken oder Teilentitäten oder im Kosovo, ja, dass die Opfer sind und dass man sich verteidigen muss. Damit kann man immer schlimmste Kriegsverbrechen rechtfertigen. Das war ja das ANU-Memorandum 1986, wo irgendwie ganz viele Akademiker und Intellektuelle meinen, oh, da findet ein Völkermord an Serben im Kosovo statt. Absoluter Bullshit. Genauso wie kein Völkermord an Russinnen und Russen in Donetsk oder Luhansk.
Now we are talking.
Also das ist die Lüge. Und das Zweite, was er auch macht, sich irgendwie auf die Kiewer Rus beziehen und auf russische Geschichte und dann mit dem Mittelalter ankommen, um irgendwelche Gebietsansprüche hier zu legitimieren. Very Serbian thing to do.
Ja. Brudervolk.
Nee. Bruderfolk.
Ja. Nein, aber darf ich noch ganz kurz dazu was sagen? Ich habe jetzt ein bisschen.
Ganz kurz. So rum wird nämlich ein Schuh daraus. So diese ganze Argumentation von wegen, ja, aber das Kosovo, das war ja auch illegal und deswegen ist das, was die Ukraine macht, irgendwie in Ordnung. Das ist Bullshit. Andersrum wird ein Schuh daraus. Das, was Serbien im Kosovo gemacht hat, war schon nicht in Ordnung. Deswegen ist das, was Russland in der Ukraine macht, schon doppelt nicht in Ordnung. So rum funktioniert die Argumentation, nämlich andersrum nicht.
Jo. Und vielleicht, wenn man sich der Argumentation anschließt, ja, rein formell war das übrigens das Eingreifen der NATO nicht durch ein UN-Mandat gedeckt. Aber es gibt, du hast den entscheidenden Punkt ja schon gesagt, entschuldigt Leute, falls ihr das jetzt ein bisschen mitgehört habt und euch empört habt, ja, solltet ihr, ich wollte hier ein bisschen Advocatus Diaboli spielen. Aber erstmal halten wir fest, im Kosovo hatte es zu dem Zeitpunkt schon die ersten Ansätze zu einer... Ja, zum nächsten Völkermord gegeben, wenn er mich fragt. Es hatte schon die ersten Kriegsverbrechen gegeben und die Hälfte der Bevölkerung war auf der Flucht und es gab einfach den Plan, tatsächlich dieses Gebiet möglichst ethnisch zu reinigen. Nichts davon lässt sich für das Donbass nachweisen. Ganz davon abgesehen, dass man zu Recht fragen kann, okay, ist das eigentlich so, dass da jetzt nicht Ukrainer leben? Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung, die mal im Donbass gelebt hat, hat sich auch sehr wohl auch als Ukrainer verstanden. Hin und her, ob das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir hinaus wollten, oder?
Ja, absolut. Also es war in Jugoslawien schon völkerrechtlich sogar noch mal ein bisschen komplizierter, weil es Jugoslawien gab, das ist zusammengebrochen. Da können jetzt Völkerrechtler streiten, was wiegt hier mehr, Selbstbestimmungsrecht der Völker oder Souveränität der Staaten. Das ist ein bisschen völkerrechtlich kompliziert. Das haben wir in Russland und der Ukraine nicht. Wir haben zwei Länder, die seit über 30 Jahren unabhängig sind und das eine Land bombardiert das andere und marschiert dort ein. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und das ist auch mit dem Kosovo damals nicht zu vergleichen. Also in keinster Art und Weise. Das ist einfach, also jetzt dieses Argument zu bringen, ist einfach wirklich, wirklich schäbig. Und ich glaube, warum es bei manchen Leuten funktioniert, sowohl ganz rechts als auch bei manchen ganz links leider, ist, dass sie denken, ja, aber die NATO ist ja auch böse. Also wenn Putin böse ist, dann muss die NATO auch böse sein und die müssen gleich böse sein. Und deswegen nehmen wir ein Beispiel, wo die NATO böse war. Ich glaube, das ist so simpel ist es. Und dann werden halt zwei Sachen miteinander vermengt, die nichts miteinander zu tun haben. Ja. Und ich finde, Leute, die sich eher so einer Linken zugehörig fühlen, sollten sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, warum sie genauso klingen wie Putin.
Amen, Bruder. Haben wir jetzt einigermaßen rausgearbeitet, warum Serbien eigentlich so auf Putin steht, ja?
Rausgearbeitet, ja, aber ich möchte mich hier noch richtig empören. Ich empöre mich ja schon hier ausreichend. Aber es gab in Belgrad eine Demonstration, Mann. Es gab eine Demonstration für Putin, für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es gibt Leute, die sind auf die Straße gegangen, um das zu feiern. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es irgendein anderes Land außerhalb Russlands auf der ganzen Welt gab, wo Leute das gebracht haben. Ich glaube, selbst in Belarus hat das niemand gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Informiert mich, falls es doch irgendwie bezahlte Leute auf die Straße geschickt wurden. Aber hey, ganz ehrlich, das ist so krank. Das ist so krank.
In Belgrad muss man sie nicht mal dafür bezahlen.
Nee, und das waren, also, vielleicht nochmal zum Kontext. Also, es hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn das Vucic-Leute auf der Straße gewesen wären. Am Ende so desinformiert, systematisch desinformiert, sie werden von der Regierung. Aber das waren schon Rechtsextreme. Das muss man fairerweise sagen. Aber schon Rechtsextreme, die tausende Leute auf die Straße bekommen haben. Und es sind Rechtsextreme, denen die rechte serbische Regierung nicht rechts genug ist. So kann man das vielleicht sagen. Und die Organisationen, die da federführend waren, waren einerseits Obras. Das sind einfach so richtige Oldschool-Faschos mit offenem Antisemitismus. Und dann noch die Narodna Patrola, ja, die, weiß nicht, nationale Patrouille, Volkspatrouille oder so. Das sind so gewalttätige Nazis, die auf der Straße Jagd auf Migranten machen, die es in Serbien fast nicht gibt. Und die haben dazu aufgerufen, da sind ein paar tausend Leute hingegangen, um für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu demonstrieren, um zu sagen, wir sind dafür. Das ist richtig kaputt. Und das waren nicht wenige Leute.
Mhm.
Und weißt du, wo sie hingelaufen sind? Oder was so das Ziel der Demonstration war? Das Ziel war die Statue von Zar Nikolaus II., dem letzten russischen Zar, der in einem Keller von den Bolschewisten umgebracht wurde. Und weißt du, warum es diese Statue in Serbien gibt?
Ich weiß es alles. Aber ich würde sagen, auch der letzte russische Zar bislang. Knickknack.
Die wurde dann 2014 aufgestellt, als Putin zu Besuch war. Die haben 2014 in Belgrad eine Statue von Zar Nikolaus II. Aufgestellt. Ich will jetzt nicht zu sehr hier Geschichtsstunde machen, aber der Typ ist nicht dafür bekannt, dass er ein besonders guter Herrscher war.
Weißt du, wer an diesem Tag, als Putin zu Besuch war und diese Statue aufgestellt war, auch in Belgrad zu Besuch war?
Daniel Majic.
Daniel Majic, ja. Ich habe mich nämlich mit Chetniks unterhalten, die im Donbass gekämpft haben. Und weil ich so ein guter Planer bin, habe ich echt noch nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass irgendwie Putin an den Tag kommt. Aber dann habe ich mir doch noch die Parade angeguckt. Aber egal. Ja. Jetzt muss man allerdings mal sagen, ohne die serbische Vorliebe für autoritäre Herrschaft da irgendwie kleinreden zu wollen, es ist ja jetzt nicht so, als ob Putin nur in Serbien und bei serbischen Rechten beliebt gewesen wäre in den letzten Jahren. Weißt du was? Ich spiele hier nochmal kurz was ein. Mal gucken, ob du die Stimme erkennst.
Präsident Putin genießt bei vielen Kroaten Sympathien wegen seiner brillanten Innenpolitik. In Moskau gibt es keine Gay-Pride-Paraden. Die bezahlten Helfer von Soros werden daran gehindert, den Staat zu untergraben, und das Verhältnis zu den Minderheiten ist vorbildlich. Genauso wie es auch in Kroatien sein sollte.
Ist das vielleicht der Grund, warum Putin bei Wahlen auf 85% kommt? Ich meine, der Mann respektiert die Demokratie. Die Menschen leben gut, viel besser als früher. Und das Ergebnis? 85%. Zoom. Ich will ihn ja nicht loben, aber der Mann ist mir sympathisch.
Christo, hast du die Stimme erkannt?
Ey, das klang nach einem Mann. Das klang nach einem Mann, der schon mal verurteilt wurde, weil der versucht hat, eine Sexarbeiterin mit Kokain zu bezahlen.
Ich finde das wirklich nicht fair, dass du da jedes Mal drauf rumhacken musst. Ja?
Wir können auch sagen, dass er rechtsextrem ist.
Eben. Also ich meine, der Versuch, eine Sexarbeiterin mit Drogen zu bezahlen, ist noch eher einer der sympathischeren Teile seiner Vita. Ja, Vladimir Bujanek, Koks-Nazi-Content. Wir hatten ja Beschwerden, dass wir zu wenig davon haben. Warum spiele ich das jetzt hier ein? Das ist ja vielleicht nicht so überraschend, dass auch die kroatischen extreme Rechte durchaus Sympathien für Putin hat. Das einzige Problem ist, in letzter Zeit, also seit ein paar Wochen, merkt man davon nicht mehr so viel. Ja, Vladimir Bujanec macht jetzt seit ein paar Wochen, also seit Beginn der Invasion hat er, glaube ich, nur Sendungen zur Ukraine gemacht, unter anderem mit Überraschung kroatischen Nazis, die in seiner Sendung erklären, dass sie jetzt zum Bataillon Azov gehen, wo sie auch schon 2014 mitgekämpft haben, also auf ukrainischer Seite, mit Parallelziehungen zwischen...
Bataillon Azov, 2500 Mann unter Waffen von 450.000 der ukrainischen Armee insgesamt, also ein relativ kleiner Teil, aber auch ein sehr, sehr rechtsextremer Teil.
Ja, das ist keine russische Propaganda. Wir wissen es, ich habe dazu recherchiert. Also es ist, naja. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht anschneiden. Es geht darum, die kroatische Rechte hat ihr Herz für Putin leider verloren, nachdem sie es sehr lange hatte. So ähnlich wie Herr Salvini. Hast du heute seinen Besuch in Polen mitbekommen? Lega Nordchef?
Ja, der war an der Grenze in Spechmil. Oh mein Gott, ich kann die Stadt nicht aussprechen, tut mir leid, Polnisch ist schwer. Und da hat der Bürgermeister von dieser komischen Cookies-Partei, wahrscheinlich dachte Salvini, okay, das ist auch ein Rechter, hier kann ich gut auftreten. Und der Typ hat dann Salvini, als er an der Grenze stand, ein T-Shirt geschenkt, das Salvini selber mal getragen hat, als er in Moskau zu Besuch war, mit Putins Konterfei drauf. Also Salvini wollte sich jetzt darstellen als jemand, der ja auch als Rechter irgendwie weißen ukrainischen Flüchtlingen hilft. Und der Bürgermeister von dieser polnischen Grenzstadt hat da gesagt, nee, so kommst du mir nicht davon. Hier, das Putin-T-Shirt, dein altes Putin-T-Shirt, hier kriegst du geschenkt. War ein geiler Move.
Ja, ich kenne diesen Bürgermeister auch nicht. Ich weiß nicht mal, in welcher Partei er ist. Wahrscheinlich in keiner besonders sympathischen.
Von der Cookies, das ist dieser etwas abgehypterte Rockstar, der seine eigene Partei gegründet hat.
Ah. Okay.
Also tendenziell rechtskonservativ auf jeden Fall, aber ideologisch auch nicht ganz so gefestigt. Also irgendwie ganz, ganz komischer Verein.
Ja, auf jeden Fall Boss-Move, muss man nicht mal lassen, auf jeden Fall. Aber wir sind in Kroatien und ja, wie gesagt, ihre Sympathien für Putin und die kroatische Rechte inzwischen ein bisschen eingebüßt. Aber ist noch gar nicht so lange her, dass man auf seiner Seite stand. Und ehrlich gesagt, bei einem ganz prominenten Menschen, den man jetzt nominell natürlich nicht der kroatischen Rechten zurechnen würde, obwohl er in letzter Zeit da sehr viele Sympathiepunkte gesammelt hat, der hat auch ein Herz für Putin gehabt und großes Verständnis für ihn. Mal gucken, erkennst du diese Stimme hier?
Wenn es zu einer Eskalation kommt, werden all unsere Soldaten abgezogen. Alle. In der Frage der internationalen Beziehungen und der Sicherheitsstrukturen sehe ich eine Inkonsistenz. Genauer gesagt sogar ein gefährliches Verhalten. All das hier spielt sich im Vorhof Moskaus ab. Das heißt, wir müssen zu einem Arrangement kommen, das der Sicherheitsbedürfnisse Russlands Rechnung trägt. Und das werden wir auch. Es gibt die Möglichkeit, die Ukraine zu erhalten. Als Ganzes. Oder zumindest zu 95%. Sehen Sie, ich habe selbst im Europa-Rat mitgearbeitet, in jenen entscheidenden Monaten des Regierungswechsels in der Ukraine. Als der gewählte Präsident Janukowitsch, ein Trottel, der zwischen drei Stühlen saß, gestürzt wurde. Und zwar durch einen Staatsstreich. Das war ein Putsch, initiiert und unterstützt von der EU und in erster Linie von Washington. Ein klassischer Staatsstreich.
Kurz, wen haben wir denn da gehört? Das klang nach einem Mann, der aus irgendeinem Grund Präsident eines südosteuropäischen Staates ist, aber niemand weiß warum.
Oh doch, warum müssen wir schon? Er hat nämlich gewonnen bei den Wahlen, aber eigentlich...
Aber ganz kurz, ich bin auch froh, dass nicht nur Serbien völlig durchgeballertes Staatsoberhaupt hat. Danke, danke. Weil neben Milanovic sieht es da nicht ganz so schlimm aus. Immer noch schlimm, aber nicht ganz so schlimm.
Ja, also Zoran Milanovic, kroatischer Präsident, nominell ein Sozialdemokrat, der seit, ehrlich gesagt, 2 Jahren eigentlich... Jetzt, also keine Ahnung, seit 2 Jahren ist er im Amt und ich würde mal sagen, seit 1,5 Jahren wirbt er mit den krassesten Hot-Takes um die Sympathien der kroatischen Rechten. Wundert mich das an
uns? Also er ist wirklich sehr, sehr nominell Sozialdemokrat, das muss man betonen.
Ja, und hier, das hat er, also keine Ahnung, das hat er, glaube ich, Ende Januar war das erklärt. Ich meine, okay. War er jetzt hat er irgendeinen Talking Point ausgelassen aus der russischen Propaganda? Also,
nee, war alles dabei. Ja, aber warum macht er das? Ich verstehe es wirklich nicht, verstehst du es?
Du, ehrlich gesagt, der bedient sein Publikum. Der macht einfach alles, womit er in Kroatien punkten kann und zu sagen, ich möchte diesen Krieg nicht haben und ja, NATO ist auch scheiße.
Die Rechte in Kroatien haben doch keinen Bock auf Putin.
Ja, die Rechte in Kroatien fand Putin geil. Ja?
Ah, stimmt. Deswegen
und die Rechte in Kroatien und auch ein Teil der Teil und Rechte und Linke in Kroatien finden die NATO scheiße. Rechte und Linke in Kroatien haben sich in den letzten Jahren eher auf Äquidistanz in diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gehalten, wobei man sagen muss, die Rechte in Kroatien, jedes Mal, wenn es heiß wurde, konnten sie dann doch nicht widerstehen zu sagen, wir müssen mal an diesem Krieg müssen wir teilnehmen, die Ukraine ist Kroatien und Russland ist der böse Bube. Aber damit konnte man punkten. Ja?
Einfach nur, weil es keine Gay Pride, bei Putin gibt es keine Gay Pride, deswegen sind wir für Putin. Das überzeugt kroatische Faschos. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche hat auch noch verlautbaren lassen, dass Russland vom Westen ja angegriffen werde, weil es ein Land ist, das die Gay Pride nicht erlauben will. Es ist völlig krank, Mann. Es ist völlig krank.
Also ich will ja nichts sagen, aber irgendwie, wenn Männer mit langen Bärten und wallenden, bunten Roben mir erzählen, dass sie was gegen eine Gay Pride haben, dann weiß ich, komme ich irgendwie auch nicht mehr mit. Das ist immer das Geile, wenn die Leute aus der orthodoxen Kirche das erzählen. Naja.
Ey, die können mitlaufen, die würden da gar nicht auffallen.
Eben. So, aber kommen wir nochmal zurück zu Milanovic und bleiben wir mal ganz kurz in Kroatien. Ja, warum hat er, ich meine, weißt du, was das Geilste an dieser Ansprache ist? Nicht nur, dass er, wie gesagt, jeden Talking Point der russischen Propaganda irgendwie bedient hat, sondern das Geilste ist ja die Ansage, im Fall der Fälle ziehe ich alle kroatischen Soldaten zurück. Er ist ja der Oberbefehlshaber, theoretisch könnte er das machen, das ist ein Problem. Welche verdammten kroatischen Soldaten waren eigentlich in der Ukraine, die er hätte abziehen können? Also, es gab gar keine. Das ist ja auch geil.
Ja. Echt jetzt? Der hat gesagt, ich ziehe meine Soldaten ab, aber es sind keine da.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich eingebildet, dass er die kroatischen Nazis aus dem Bataillon Azov abziehen kann, aber ich glaube, die hören nicht auf ihn. Nee, aber mal ernsthaft, dieses Gebaren von Milanovic, das hat ja dann auch irgendwie für große Irritationen gesorgt. Ne? Andrei Plenkovic, der Premierminister von der HDZ, musste sich ja mehr oder minder entschuldigen für diese Aussagen. Und es hat die Frage aufgeworfen, zumindest kurzzeitig, wie groß eigentlich der russische Einfluss in Kroatien ist.
Ist der groß?
Tja, das ist die Frage, wie du es siehst.
Also ich habe mal geguckt, ne, bei den Außenhandelsstatistiken. Da taucht Russland in den Top 10 nicht auf. Russland ist ein Gaslieferant. Allerdings hat es Kroatien in den letzten Jahren geschafft, sich mit Flüssiggasterminals und LNGs ein bisschen unabhängiger zu machen. Also ja, wahrscheinlich sind die ähnlich wie ein Großteil von Südosteuropa von russischem Gas bis zum gewissen Grad noch abhängig. Aber ich glaube, ich meine, Kroatien ist ja auch ein bisschen wärmer an der Küste und so. Ich glaube, so groß sind die wirtschaftlichen Verflechtungen gar nicht.
Ne? Nee, sind sie nicht. Das ist auch echt, ich habe mal jetzt keine Ahnung, ich konnte diese Zahl nicht verifizieren, aber ich habe in einem Artikel gelesen, die Direktinvestitionen aus Russland in Kroatien seit der Unabhängigkeit, also das sind jetzt immerhin auch schon bald 31 Jahre. Was denkst du, wie hoch sind die?
100 Millionen.
Naja, 400 Millionen. Trotzdem, das ist Pillepalle.
Immerhin.
Ja, aber in Pillepalle, ich meine, das sind irgendwie, keine Ahnung, etwas mehr als 10 Millionen Euro pro Jahr. Also, Es tut mir leid. Hier werden in Offenbach werden Wohnungen für mehr hochgezogen. Also insofern, also der direkte Einfluss ist nicht gegeben. Es gibt auch relativ wenig Verbindungen direkter Natur, die sich irgendwie jetzt irgendwie von Milanovic zum Beispiel nach Moskau deuten würden oder von. Aber was ist einen gewissen Einfluss gibt es nämlich über Oligarchen und deren Investitionen, insbesondere in die Tourismusbranche. Das gibt's schon. Aber ich würde sagen, jetzt bei weitem auch nicht so ausgedehnt wie in anderen Ländern. Es ist jetzt nicht so, als ob Kroatien in irgendeiner Form abhängig wäre von Russland. Bis vor kurzem hätte man das sogar noch annehmen können. Denn vielleicht erinnerst du dich noch an Agrokommerz, den großen Lebensmittelhersteller, Supermarktkettenbetreiber. Agrokommerz war ja pleite und wurde gerettet von der Sberbank, wie du dich vielleicht erinnerst.
Ja, da haben auch viele Bosnier ihr Konto. Die hatten ein bisschen Angst um ihr Geld, aber es ist so sicher.
Auf jeden Fall die Sberbank. Gott sei Dank haben sie, glaube ich, vor 2 Jahren dann ihren großen Anteil wieder verkauft. Sonst wäre es wirklich sehr interessant geworden, wenn sozusagen der größte Lebensmittelkonzern des Landes in der Hand einer russischen Bank gewesen wäre. Aber das Problem hat sich gelöst. Und diese Sberbank gibt es jetzt in Kroatien auch nicht mehr. Die wurde jetzt nämlich einfach mal kurzerhand verstaatlicht. Heißt jetzt, soweit ich weiß, neue kroatische Bank.
Krass, was alles geht auf einmal, ne? Aber für Staatlichen ist doch sonst Kommunismus. Ist doch nicht gut.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich auch, was die ganzen Libertären machen. Müssen die jetzt nicht eigentlich sagen, Sanktionen, aber ohne Staat? Hashtag? Also, naja. Egal. Deshalb, in Kroatien können wir es mit dem russischen Einfluss recht klein halten. Ich meine, in Kroatien gibt es auch den russischen Einfluss, wie er sich zeigt. Offensichtlich verfängt da eine gewisse Form von PR, sogar bei den höchsten Köpfen, so wie bei Milanovic. Und natürlich gibt es auch in Kroatien, gucken Leute RT, auch wenn die natürlich in Serbien viel aktiver sind, oder Sputnik und so etwas. Das ist die Einflussnahme. Deshalb gehen wir mal zu den anderen Ländern, über die wir noch reden könnten.
Ja, Daniel, du hast schon über Oligarchen und Tourismus gesprochen und das ist doch eine schöne Überleitung zu Montenegro.
Das Land, das es deiner Meinung nach ja nicht geben sollte.
Hey, klar, Montenegro ist ein unabhängiger Staat, ich akzeptiere das, genau wie das Kosovo. Komm, ey, ich war nie Serbe, Daniel, ich war nie Serbe. Ist so.
Du bist so ein Opportunist, ey.
Also ganz ehrlich, ein guter Serbe war ich zumindest nie.
Okay, darauf kommen wir dann.
Montenegro. Was weißt du über Montenegro und Russland, Daniel?
Ich weiß, dass es ein beliebtes Urlaubsziel ist.
ja, auch für Russen.
Mhm. Auch für mächtige Russen, wie ich gehört habe. Das klingt jetzt so, als ob ich dich gleich wieder beleidigen wollte, aber ich habe ein Foto von deiner Mutter gesehen.
Alter, fick dich.
Was denn? Jetzt erzähl schon den Leuten von dem Foto.
Also, es gibt ein Foto von meiner Mutter und dem russischen Verteidigungsminister. Ich will nicht näher darauf eingehen, ich habe auch nicht mit ihr besprochen, ob ich das hier erzählen darf. Aber nur, um das kurz zu klären, der hat da Urlaub gemacht, Montenegro ist sehr klein, meine Mutter war im selben Ort, die waren im selben Laden und am Ende ist ein Foto davon schon. Das ist auch schon sehr viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob er da schon Verteidigungsminister war, aber der ist schon lange Verteidigungsminister, also wahrscheinlich schon. Ich habe meiner Mutter auch schon gesagt, die soll ihm bitte schreiben und sagen, dass er nicht den Atomknopf drücken soll. Weil es gibt 3 Leute, die den drücken können, er ist einer davon. Der andere ist Putin und dann noch irgendjemand vom Generalstab der Armee oder so, keine Ahnung. Aber meine Mutter meinte, sie hat leider seine private Handynummer nicht. Deswegen kann meine Mutter jetzt leider nicht die Welt retten. Es tut mir leid, ich habe sie darum gebeten. Ja, aber es ist wirklich random. Also die kennen sich nicht, die haben nicht zusammen Urlaub gemacht, aber die haben sich tatsächlich mal getroffen.
Klingt trotzdem wie ein schlechter Witz.
Ich habe gehört, dass er ein bescheidener Mann ist. Also der war in einem Hotel in einer kleinen Stadt an der montenegrinischen Küste. Und das ist kein schlechtes Hotel, aber es ist schon eins, das wir uns auch mal gönnen könnten für ein paar Tage. Also der ist nicht so russisch-oligarchenmäßig mit einem Privatjet in seine Privatvilla oder so, sondern der hat eigentlich relativ bescheiden Urlaub gemacht für so einen russischen Minister, muss man mal sagen.
Ja.
Naja. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, ja, meine Mutter hat mit dem Foto gemacht, bevor er Kriegsverbrecher wurde, ungewöhnlich für Serben, aber muss man ihr zugutehalten.
Und man muss ihm zugutehalten, dass er bei seinem Besuch keinen Ärger in Montenegro gemacht hat, zumindest nichts von dem wir wüssten. Das kann man nicht von allen Russen, die nach Montenegro kommen, sagen, oder?
Ja, kommt drauf an, manchmal macht die Montenegriner auch mit ihnen Ärger. Aber kommen wir zu Montenegro und Russland. Was für einen Einfluss hat Russland auf Montenegro? Also wenn man sich den Außenhandelsstatistiken von Montenegro ansieht, ist Serbien der mit Abstand größte Handelspartner. Wenig überraschend war ein Land bis vor nicht allzu langer Zeit. Und danach kommen schon so die Länder der Region eben, EU-Staaten. Und mit sehr, sehr großem Abstand kommt dann Russland im einstelligen Bereich. Es ist aber nicht ganz irrelevant.
Christo, sag mir doch mal, Montenegro, kleines Land, kleine Küste, eigentlich könnte es niemanden stören. Was haben die Russen denn für ein Problem mit Montenegro? Beziehungsweise, was stört sie an Montenegro?
Also es gab eine Zeit, so Anfang 2005, 2006, 2007, da sind mehr Russen, aber auch Ukrainer tatsächlich, aber Montenegro wurden die, glaube ich, einfach unter Russen subsumiert, da hingegangen und haben schöne Häuser an der Küste gekauft. Da gab es Direktflüge, da gab es viele russische Touristen in Montenegro und das lief ein paar Jahre ganz gut, so dass im Budva ist ein eigenes russisches Viertel entstanden mit einer russischen Schule und so. Also es haben sich schon, Montenegro ist ja ein kleines Land und eine nicht irrelevante Zahl von Menschen aus Russland haben das so quasi zu ihrer Zweitheimat gemacht oder zu ihrer Urlaubsheimat. Was Montenegro dann aber gemacht hat, ist das, was Serbien nicht tun würde. Sie haben Sanktionen erlassen gegen Russland und sie haben die EU-Sanktionen gegen Russland mitgetragen.
Das zum einen. Was glaube ich, Russland auch nicht so gefällt, ist, dass Montenegro ja nicht nur gerne EU-Mitglied werden wollte, sondern Montenegro hat sich auch ziemlich zügig nach der Unabhängigkeit in Richtung NATO aufgemacht, ne?
Genau.
Du erinnerst dich noch 2016, ich möchte nicht drauf rumhacken, aber damals waren wir uns ziemlich sicher, als wir unsere Montenegro-Folge gemacht haben, dass ein gewisser Herr Djukanovic bei so einer Sache mit doppeltes Spiel betreibt. Da hatte er gerade nämlich die Wahlen gewonnen und dann ist was passiert, weißt du noch?
Ja, am Tag der Wahlen gab es Probleme. Und dann hat er behauptet, dass ein paar Serben mit Hilfe des russischen Geheimdienstes versucht haben, ihn umzubringen. Und wir sind bis heute nicht ganz sicher, was da wirklich passiert ist.
Ja, aber es deutet schon vieles auf etwas sehr merkwürdiges. Also es ist eine sehr merkwürdige Sache. Am 16.10. war das, ne? Da waren die mal in Montenegro und dann wurden 20 serbische Staatsbürger festgenommen, die angeblich einen Umsturz geplant hatten und ein Attentat auf Milo Djukanovic. Wie wir gesagt haben, wir waren damals, wir können es damals nachhören, wir waren extrem skeptisch, weil das klang nach irgendwie echt, also, entschuldige, irgendjemand kommt an, um Milo Djukanovic zu töten und dann war auch noch irgendwie die Seite der größten Medien war nicht erreichbar und sonst irgendetwas. Und das war zu unserer Verteidigung, wir waren nicht die Einzigen, die skeptisch waren. Das war das einhellige Echo auch in allen anderen Medien rund um die Welt mit so, hä? Was soll das? Das wäre dabei geblieben, wenn nicht irgendwie 8 Tage später in Serbien 2 russische Staatsbürger festgenommen wurden mit nachgemachten Uniformen von montenegrinischen Sicherheitskräften mit 122.000 Euro Bargeld in der Tasche und mit speziellen Telekommunikationsvorrichtungen und mit verschlüsselten, was dann doch ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass an der Geschichte etwas wahr sein könnte. Tatsächlich ist es so, dass 2 Tage später musste sich dann Russland, inoffiziell hatte sich bei Serbien entschuldigt und das Ganze als eine nicht genehmigte Aktion von irgendwelchen Falken aus dem Geheimdienst dargestellt. Und seitdem ist man in Montenegro ganz besonders schlecht auf Russland zu sprechen.
Also, die sollten was mit der GRU zu tun gehabt haben, diesem russischen Militärnachrichtendienst. Aber es ist halt auch, also ehrlich gesagt, da ist was Komisches passiert. Und Serbien und Russland hatten was damit zu tun. Also das würde ich gar nicht mehr in Zweifel ziehen. Aber man muss schon sagen, es war schon ein sehr dilettanter Putschversuch auch. Also es ist sehr merkwürdig. Es ist so ein bisschen wie beim Putsch oder vermeintlichen Putsch in der Türkei. Also es ist schon irgendwas passiert, aber wir wissen nicht so richtig was, oder? Oder bist du überzeugt davon, dass das so lief?
Wie also ich tendiere ein bisschen dazu. Ne? Es gab ja auch Recherchen, die diesen Putschversuch mit diesem russischen Oligarchen Malofejew in Verbindung gebracht haben, der auch so ein faschistoider Wichser ist.
Ja, der unterstützt auch alle Abtreibungsgegner, rechten Faschos in Europa so.
Ganz genau. Ja, und der scheint da mal irgendwie seine Finger mit drin gehabt zu haben. Und es ging darum zu verhindern, dass Montenegro der NATO beitritt. Konnte nicht verhindert werden. 2017 hatte Montenegro dann das vollzogen, ist der NATO beigetreten. Und jetzt müssen wir, mit Montenegro haben wir uns letztes Jahr wieder beschäftigt. Und vielleicht müssen wir jetzt nochmal, denn die Diskussion um russischen Einfluss hat sich letztes Jahr nochmal aufgemacht, nach den Wahlen in Montenegro noch einmal. Christoph, vielleicht kannst du uns kurz zusammenfassen, was bei den Wahlen dann nochmal passiert ist, für alle, die unsere Montenegro-Folge letztes Jahr nicht gehört haben.
Boah, Montenegro-Politik, es ist anstrengend. Also, was passiert ist, ist, dass Milo Djukanovics Partei abgewählt wurde, allerdings sehr, sehr knapp, und dass dann der andere Regierungsmehrheit zustande gekommen ist, mit nur einem einzigen Sitz Mehrheit. Und da saßen wirklich von europafreundlichen, linken, liberalen bis hin zu sehr Putin- und Serbien-freundlichen Rechten, und wir können sie auch im Chat nichts bezeichnen, alle in einer Regierung. Die konnten sich natürlich auf nichts einigen, also haben sie eine Expertenregierung unter Krivokapic gegründet, und das war halt, die ist jetzt auch zusammengebrochen, aber es wird eine neue Minderheitsregierung geben, und das ist alles ein bisschen verzwickt. Aber man kann festhalten, also das Problem bei Montenegro ist, du hast diese einen vermeintlich pro-westlichen, pro-europäischen Milo Djukanovic, der aber auch sehr korrupt ist und sehr viele Reformen im Land verhindert. Und du hast aber das Problem, dass du nur eine Mehrheit gegen ihn zustande bringen kannst, indem Leute zusammenarbeiten, die politisch gar nichts miteinander zu tun haben. Von denen sind manche sehr pro-europäisch und manche sehr pro-russisch. Und es ist ziemlich komplizierte Gemengelage.
Der Regierung Krivokapic wurde ja dann sozusagen vom Djukanovic-Lager, wir hatten sehr groß erklärt in der letzten Montenegro-Folge, nicht nur Sympathien für Serbien unterstellt, sondern natürlich in the long run auch sozusagen Erfüllungsgehilfe russischer Interessen zu sein. Und es wurde unter anderem sehr kontrovers diskutiert, weil diese Expertenregierung ein Projekt hatte, nämlich eine Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Hast du das mitbekommen?
Achso, nee, sag's mir
einfach. Ja, es sollte einfach leichter werden, die montenegrinische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und da war die große Befürchtung, dass davon vor allen Dingen Serben Gebrauch machen würden, also Leute, die bislang die serbische Staatsbürgerschaft haben, aus bewussten Gründen, und gewisse Leute, die ihre Villa an der montenegrinischen Küste haben und diese jetzt nicht mehr per Flugzeug erreichen können.
Ja, aber es ist in Montenegro durchaus möglich, es war auch davor schon möglich, an der montenegrinische Staatsbürgerschaft zu kommen, wenn man da genug investiert hat. Also es war schon vorher so.
Ja, also die Befürchtung war, dass man da sozusagen auch die Wählerbasis kippen lassen würde in Richtung pro-serbisch, pro-russisch. Das war die ganze Zeit die Unterstellung. Wie weit das stimmt?
Ja, als ob da jetzt 10.000 Leute sich montenegrischen Pass holen, um irgendwie eine andere Partei zu wählen. Das ist ja Quatsch.
Du klingst schon wieder so abwerten.
Reiche Leute,
die es gibt viele Leute, die sind sehr gerne und stolze Montenegriner, Christus. Das musst du einfach irgendwann mal akzeptieren.
Ja, das sind ein paar hundert Serben, die ihren Lebensabend am Strand verbringen und sich dann vielleicht noch eine montenegrische Staatsbürgerschaft holen. Aber come on, als würde das groß was ändern. Guck mal, wie viele Montenegriner in Serbien sind, Mann. Darüber müssen wir mal reden. Hi Belgrad, nur Montenegriner.
Ja, aber hier, irgendwie NATO-Mitgliedschaft verhindern ist ja immer das große Interesse von Russland. Weißt du, bei welchem Land sie da auch noch großes Interesse hatten?
Bosnien-Herzegowina, Albanien.
Ja, also kannst du eigentlich bei jedem Land auf dem Balkan sein. Ja, und du hast ja schon gesagt, Bosnien, auch da sieht Russland, sagen wir es mal kritisch, dass es sich bemüht, um in die NATO aufgenommen zu werden. Sag mal unter uns, solange Dodik im Staatspräsidium sitzt, solange Dodik überhaupt irgendetwas in diesem Staat zu sagen hat, wird das nicht passieren. Aber sicherheitshalber hat der russische Botschafter schon mal 2021, also Ende letzten Jahres, erklärt, sollte Bosnien sich der NATO annähern, muss unser Land, also Russland, auf diesen feindlichen Akt reagieren. Okay, das klingt heutzutage natürlich dann nochmal ein bisschen unangenehmer, oder?
Ja, deutlich unangenehmer. Aber ich glaube, die haben ihre Truppen jetzt alle schon in der Ukraine. Ich glaube, die können nichts mehr auf den Balkan schicken.
Ein Land, das sich dann auch ganz schnell der NATO angenähert hat, haben wir noch vergessen. Auch da hat Russland ein bisschen mitgemischt und versucht, das zu verändern.
Ach, Nordmazedonien ist ja auch Mitglied geworden. Ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Stimmt.
Noch so ein Land, bei dem du irgendwie nicht drauf klarkommst, dass es nicht zu Serbien gehört.
Also die Mazedonier gönne ich ihre Eigenstaatlichkeit.
Naja.
Den anderen natürlich auch. Den anderen auch.
Ja, ich meine, da gibt es auch interessante Sorten. Da soll im April 2017 soll da der russische Botschafter beim Treffen mit einem Mitarbeiter des Außenministeriums unter anderem gesagt haben, dass sich Russland eigentlich einen Streifen neutraler Staaten auf dem Balkan wünscht, nämlich Bosnien, Montenegro, Mazedonien und Serbien. Hat nicht so ganz geklappt, denn Mazedonien ist jetzt auch Mitglied. Aber weißt du, wie sie versucht haben, also wie zumindest es aus Geheimdienstkreisen immer heißt, dass Russland versucht hat, da mitzumischen und das irgendwie zu torpedieren?
Nee.
Naja, weißt du, es gab da ja einen längeren Streit, der verhindert hat, dass Mazedonien überhaupt irgendwo beitritt.
Ach so, ja, Griechenland, Namensstreit, ich erinnere mich. Stimmt, Griechenland wollte nicht, dass sie in die NATO gehen, weil sie die Unverschämtheit haben, sich Mazedonien zu nennen, obwohl sie sich lieber Nordmazedonien nennen sollten.
Nun, irgendwann hat man diesen Streit ja beigelegt mit dem berühmten Prespa-Vertrag. Ne? Wir erinnern uns, Tsipras und Zoran Zaev haben sich dann geeinigt, das Land heißt nicht mehr
Nur möglich übrigens, weil Mazedonien damals noch eine sozialdemokratische Regierung hatte und Griechenland eine linke. Die Konservativen hätten sich da nie auf irgendetwas geeinigt, just saying.
Genau. Und weil das ein kurzes Zeitfenster gab, wo das funktioniert hatte, hat das natürlich irgendwie gewisse Kreise alarmiert. Und so hat man festgestellt, dass ganz schön viele Bots in den sozialen Medien unterwegs waren, um mächtig Stimmung gegen dieses Prespa-Agreement, wie es so schön heißt, zu machen. Und das ist, glaube ich, muss man jetzt auch nicht mehr erklären, das ist eines der Haupttools von russischer Außenpolitik, ist inzwischen eben Stimmungsmache. Auch hier ging es darum zu verhindern, dass die NATO sich erweitert. Also ich meine, wo wir jetzt hier bei den Hauptinteressen Russlands sind, muss man jetzt mal sagen, besonders erfolgreich waren sie auf dem Balkan nicht, oder?
Nee, absolut nicht. Und ich muss auch sagen, also wenn es tatsächlich Putins außenpolitisches Ziel gewesen sein sollte, Staaten davon abzuhalten, der NATO beizutreten, dann hat er sich einen Bärendienst erwiesen. Ich möchte daran erinnern, dass die Ukraine 2014, als sie diesen korrupten Janukowitsch gestürzt haben auf dem Maidan, ne? Ich möchte daran erinnern, dass die Ukraine damals ein Land war, das... Es ging ja nur um Assoziierungsabkommen mit der EU. Es ging nicht um einen Beitritt oder sowas. Es war ein demilitarisierter Staat in zu großen Teilen und da wollte niemand Mitglied der NATO werden. Das wollte in der Ukraine damals niemand. Dann ist Russland da einmarschiert, beziehungsweise so offiziell, inoffiziell, Separatisten etc. pp. Und seitdem wollen die das. Und seitdem Russland jetzt die Ukraine zerbombt und da unschuldige Zivilisten umbringt, wollen alle in die EU und die NATO. Alle drumherum. Also, wenn es wirklich Putins außenpolitisches Ziel gewesen sein sollte, die NATO klein zu halten, herzlichen Glückwunsch, Herr Putin, das hat nicht so gut funktioniert.
Das muss man wohl sagen. Ja, was denkst du denn, wie sind denn hier eigentlich die Aussichten? Wir haben es jetzt hoffentlich einigermaßen klar dargestellt, ne? Es gibt Regierungen in dieser Region, die sich sehr stark an Putin angelehnt haben.
Ja, Serbien halt und Dodik.
Ja, wie stehen die denn jetzt deiner Meinung nach da?
Die stehen nicht so gut da. Die haben jetzt Probleme. Weil ich glaube, außenpolitisch ist Russland immer mehr jetzt ein Lehmduck geworden. Leute haben Angst davor. Aber auf einer diplomatischen Ebene werden die halt nicht mehr ernst genommen. Also das merkst du ja. Also wenn Alexander Vucic schon so herumlaviert und sich nicht traut, sich irgendwie zu seinen großen russischen Brüdern zu bekennen, dann heißt das ja schon mal was.
Und wie siehst du das mit Dudek? Ich meine, der scheint ja irgendwie an seinem Kurs festzuhalten. Er ist ja unbeirrt.
Ja, das wird wahrscheinlich erstmal so weiterlaufen, dass sie versuchen, da zu destabilisieren, massiv, soweit es geht. Ich glaube aber auch, dass durch den russischen Angriff auf die Ukraine man vielleicht in der EU ein bisschen gewillter ist, gegen separatistische Bestrebungen vorzugehen oder gewillter ist, mal Sanktionen zu erlassen, die denen wirklich wehtun. Aber das werden wir sehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber dass das Thema Bosnien-Herzegowina jetzt nochmal anders verhandelt werden wird, ja, das glaube ich schon. Einfach allein schon aus dem Grund, dass Russland da kein Partner mehr ist. Ich meine, die sitzen ja in diesem Friedensgremium für Bosnien-Herzegowina, da sitzt ja Russland mit drin. Und ich glaube, die wird da keiner mehr ernst nehmen.
Das ist wahr. Die Frage ist halt, wie viel Ärger sie vorher noch machen können. Ne? Also, über ihre Proxys. Die Frage ist, inwieweit es Dodik jetzt schafft. Ich meine, das Problem ist, Dodik hat sich ja schon wirklich sehr dem ausgeliefert. Ne? Wir erinnern uns dran, wir hatten es in der Bosnien-Sendung ja auch gesagt, er hat ja wirklich mit seinen Freunden gedroht, die kommen, wenn man ihm Ärger machen will, wortwörtlich. Tja, könnte jetzt ein bisschen schwierig werden.
Ich komme mit, meine Freunde kommen und verprügeln dich, ja, genauso war der drauf.
Ja, also das wird spannend jetzt mal zu sehen. Ne?
Aber es gibt ein Land, dem kann man wirklich nicht vorwerfen, dass Russland da irgendeinen Einfluss hätte auf den Balkan.
Das Kosovo.
Ich meinte jetzt Albanien, aber das Kosovo stimmt auch. Im Kosovo haben die schon Einfluss, nämlich im Nordkosovo, wo viele Serben und Serben leben. Da hat die Kollegin Franziska Schinderle eine Reportage gemacht. Die war im Nordkosovo unterwegs, mit einer serbischen Bevölkerungsmehrheit. Und da hast du schön Djokovic-Plakat, Mladic-Plakat und da feiern auch ganz viele Leute Putin ab. Also gerade im Kosovo hat Russland schon einen Einfluss, und zwar bei den Serben im Norden. Nein, das Land, das ich meinte, ist Albanien.
Ah, okay.
Tirana ändert einen Straßennamen im Botschaftsviertel in Freie Ukraine. Und jetzt darfst du mal raten, welches Gebäude in dieser Straße ist.
Es ist nicht schwer zu erraten, Christo.
Die russische Botschaft in Tirana ist jetzt in der Freien Ukraine-Straße. Immerhin etwas.
Albanien, Trollland Nummer 1, anders kann man es nicht sagen. Respekt, Albanien, Respekt, muss man euch lassen. Wenn ihr trollt, dann trollt ihr richtig. In welcher Straße liegt eigentlich die serbische Botschaft in Tirana?
Das weiß ich nicht. Aber die haben ja dieses alte Botschaftsviertel, da sind die eigentlich fast alle. Da war es auch zu Hotschas-Zeiten der Normalbevölkerung verboten reinzugehen, ja. Also für wegen Kommunismus und alles sind gleich.
Er wird seine Gründe gehabt haben. Okay, Christo, wir haben ja hoffentlich einen ausreichenden Abriss darüber geliefert, was der Ukraine-Krieg für die Region bedeutet, welchen Einfluss Russland hat. Natürlich werden wir weiterführende und viel weiterführende Links auf unserer Homepage haben, wo ihr unbedingt vorbeischauen solltet. Bevor ihr uns den Vorwurf macht, dass wir alles vergessen haben, denn bestimmt haben wir noch vieles vergessen. Danke, dass ihr zugehört habt. Christo, ich denke, ich sage dann gute Nacht.
Lakonoc, es lebe die Ukraine. Putin ist ein Kriegsverbrecher.
Liebe Mitstreiterinnen, als allererstes möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es bei meiner Tonspur, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, an der einen oder anderen Stelle ganz schöne Probleme gab. Mein Mikro hatte einen technischen Defekt und das habe ich leider erst in der Nachbearbeitung bemerkt. Ich habe versucht, es auszugleichen, aber es hat nicht überall geklappt. Ansonsten fragt ihr euch vielleicht gerade, wo ihr eigentlich zum Thema Russland und Ukraine weiterführende Informationen bekommen könnt. Wir haben da einen Tipp für euch. Geht mal auf unsere Seite www.ballaballa-balkan.de und da gibt es einen Link zu decoder.org. Auf dieser Homepage findet ihr dann nicht nur übersetzte Texte aus unabhängigen russischen und belarussischen Medien, sondern auch zusätzlich von Experten verfasste Artikel. Es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Ansonsten bleibt nur zu sagen, wir hören uns nächsten Monat. Bis dahin, ciao!